Und das ist ein Thema, was viel, 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 viel mehr Frauen betrifft und viele Frauen aber denken, dass sie dafür gar keinen Raum bekommen, um darüber zu sprechen.
Die stärkste Beziehung wird halt krass geprüft.
Aktuell wartet ihr nämlich auf eine Eizellenspenderin.
Wir müssen unglaublich daran arbeiten, dass es uns als Paar noch gibt.
Gab es auch Momente, wo du gezweifelt hast oder wo ihr gedacht habt, wir packen das nicht?
Es ist mehr so die Frage, so wie lange halten wir es dann mit dem zweiten Kinderwunsch noch durch? Das sind so simple Sachen im Alltag, wo ich gemerkt habe, dass das unglaublich viel bringt, wenn es ganz schwierig ist.
Hallo und herzlich willkommen bei Hard Family Life, dein Podcast für persönliches Wachstum, wenn das Leben am lautesten ist. Zwischen Familienchaos, Paarbeziehung und Selbstfindung. Wir sind Ann-Kathrin
und Patricio. Als Paar, Eltern und Patchwork-Familie mit vier Kindern wissen wir genau, wie herausfordernd dieser Balanceakt sein kann.
Hier bekommst du ehrliche Einblicke, Inspiration und wertvolle Tipps, wie persönliches Wachstum dir helfen kann, diese ganzen Themen unter einen Hut zu bringen.
Echt ungeschönt und mit einer großen Portion Herz.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hard Family Life. Wie ihr wisst, bei uns dreht sich alles um Beziehung und Familie und wir sprechen hier offen und ehrlich. Und wir möchten heute unseren Raum mal viel weiter öffnen. Und dazu habe ich mir Claudia Brunner eingeladen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. So schön, dass du da bist. Und Claudia teilt auf Instagram sehr, sehr ehrlich ihre Story über das Thema Kinderwunsch. Aktuell wartet ihr nämlich auf eine Eizellenspenderin. Und das ist ein Thema, was viel, 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 viel mehr Frauen betrifft und viele Frauen aber denken, dass sie dafür gar keinen Raum bekommen, um darüber zu sprechen. Deswegen bin ich so froh, dass du eine Stimme für viele Frauen bist und genau, gerade einfach deinen Alltag wirklich damit lebst, mit der ganzen Hoffnung und Verzweiflung, gemeinsam mit deinem Partner, was sicherlich ja auch eine große Belastung für euch ist. Da werden wir natürlich auch drüber sprechen. Aber genau, wir steigen erstmal ein. Stell dich gerne nochmal ganz kurz vor, deinen Weg und was dich vielleicht auch dazu bewegt hat, diese Geschichte so öffentlich auf Instagram zu teilen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung im Podcast. Ich freue mich sehr, ja, dass wir uns gefunden haben und dass wir heute dieses Podcast aufnehmen, weil ja, es ist für mich einfach jedes Mal ein gutes Gefühl, dass ich merke, okay, diese Geschichte und dieses Thema, wie du auch schon gesagt hast, bekommt auch seinen Raum, weil eben es betrifft einfach sehr, sehr viele Frauen und Paare und ja, genau. Mein Name ist Claudia, ich komme aus der Schweiz und ich habe mich letzten August dazu entschieden, meine Geschichte zu ja, öffentlich zu teilen auf Instagram. Ich hatte vorher so einen, ja, ich sag mal, so einen Lifestyle, ein bisschen Business Feed und mache schon länger Social Media. Und ich hatte aber letzten August meine dritte Fehlgeburt und ich habe dann gemerkt, ich kann dieses Thema nicht mehr nicht ansprechen. So. Also ich habe einfach für mich gemerkt, ich muss das jetzt teilen. Ja, weil es einfach so viele Lebensbereiche betrifft und einem auch ein Stück von seiner Identität irgendwie geprägt wird, dass ich mich entschieden habe, darüber öffentlich und wirklich auch sehr, sehr ehrlich. Also ich spreche über all diese Themen, wie ich mich wirklich fühle jetzt auf diesem Weg. Genau.
Ja, und du hast gerade schon gesagt, drei Fehlgeburten hast du schon leider durchmachen müssen. Wie kamt ihr dann dazu zu sagen, okay, jetzt gehen wir dann einen anderen Weg und wir suchen eine Eizellenspenderin?
Genau, also bei uns ist es so, es betrifft ja der zweite Kinderwunsch. Das heißt, wir haben einen Sohn, der ist jetzt 3,5 und er ist auch ganz natürlich entstanden, auch ohne irgendwelche Hilfe oder Probleme. Das ist, ja, war ganz eine natürliche Schwangerschaft und wir wussten eigentlich nach der Geburt von unserem Sohn, weil wir uns, mein Mann und ich, ein bisschen später im Leben kennengelernt haben. Wussten wir relativ schnell, dass wir auch noch ein zweites Kind möchten und ja, wie das dann so ist, ne? Man muss erstmal seinen Zyklus wieder haben nach dem Stillen und so. Und ich wurde dann eigentlich beim ersten Versuch auch direkt schwanger. Und es war so, ja, perfekt, das läuft, oder? So
Ja.
dachte ich so, okay, cool, das, ja, zweites Kind, super. Und ja, dieses Baby habe ich dann verloren. Und bei der ersten Fehlgeburt denkst du dir so, ja, einmal, viele Ärzte sagen dir halt ja auch so, einmal, das kann passieren, machen Sie sich keine Gedanken. Und ja, ich habe mir aber da schon relativ viele Gedanken gemacht. Weil für mich so ein bisschen das Gefühl war, ja gut, also einfach so, es ist jetzt passiert und jetzt machen sie einfach so weiter. Das hat für mich irgendwie so nicht so ganz zusammengepasst. Und ich habe dann viel recherchiert, auch viel geändert in der Ernährung und entgiftet und was man halt alles so macht und wurde dann direkt wieder schwanger und habe auch dieses Baby verloren. Und dann war auch der Moment, wo wir uns Hilfe geholt haben im Kinderwunschzentrum hier in der Schweiz. Was aber relativ ernüchternd war, weil auch da man eigentlich so die Antwort bekommen hat, ja, zwei Fehlgeburten sind halt Pech, probieren Sie es einfach weiter, Sie werden ja schwanger. Und dann haben wir so den ersten gesteuerten Zyklus gemacht, was ja, also wenn man das noch nie gehört hat, denkt man so, es ist echt so verrückt, weil man dann so genau gesagt bekommt, ne, wann du jetzt quasi Geschlechtsverkehr haben musst, auf die Stunde genau, also da auch
Ach,
schon so
wirklich?
bezüglich, ja,
Ach,
also
krass, okay,
so,
das habe ich auch noch nie gehört. Okay.
ja, also bezüglich, was hat das Ganze für einen Einfluss auf die Partnerschaft, also da könnte ich einen Roman drüber schreiben. Und ja, ich wurde dann auch gerade wieder schwanger und habe auch dieses Baby verloren. Und da kam auch so der Punkt, das war wie gesagt letzten August, Juli, August, dass ich wirklich so in mir zusammengebrochen bin. Also die ersten zwei Fehlgeburten habe ich auch ein bisschen verdrängt. Da habe ich auch so recht schnell einfach weitergemacht und auch so ein bisschen getan, als wäre nichts. Und wie gesagt, in der Gesellschaft ist es ja auch so, ja, es passiert so viel und so. Und du weißt ja, dass du schwanger werden kannst. Und ja, und bei der dritten war das dann wirklich für mich wirklich so ein Turning Point. Und ich habe dann, ja, wie gesagt, die Geschichte öffentlich gemacht und dann hat mich eine Freundin aus Schulzeiten kontaktiert und hat gesagt, hey, ich habe das Gleiche durchgemacht wie du und ja, melde dich, wenn du Tipps brauchst. Und ich habe mich dann mit ihr ausgetauscht und sie hat mir dann gesagt, hey, geh nach Spanien in die Kinderwunschklinik, weil sie viel mehr Erfahrung haben und ja, auch rechtlich dort gewisse Dinge anders sind. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind dann nach Mallorca in die Kinderwunschklinik, also zu einer großen Klinikgruppe, aber halt Standort Mallorca. Und da haben wir das erste Mal eigentlich in der ganzen Zeit einen Arzt ja, an unserer Seite gehabt, wo wir gemerkt haben, okay, er versteht uns so, er sieht uns. Es ist nicht einfach nur so, ja, wir probieren jetzt ein bisschen weiter, sondern er hat dann ganz klar gesagt, okay, dass der nächste Schritt ist halt eine künstliche Befruchtung und wir prüfen dann quasi die Embryonen, die sich aus dieser künstlichen Befruchtung ergeben, ob die halt genetisch gesund sind, weil das ist eigentlich der größte Grund für Fehlgeburten. Und ja, das haben wir dann gemacht. Wir haben dann die erste künstliche Befruchtung gemacht und da kamen dann eigentlich die Probleme, die auch dann schlussendlich erklärt haben, warum wir die Fehlgeburten hatten, weil sich da herausgestellt haben, dass die Qualität meiner Eizellen halt sehr, sehr schlecht ist. Das kann mit dem Alter zu tun haben, das kann aber auch einfach, ja, also es gibt auch Frauen, die wesentlich jünger sind und die gleichen Problematiken haben. Und es war dann so, dass wir ein Embryo hatten aus dem ganzen Aufwand dieser künstlichen Befruchtung und der war genetisch nicht gesund, also den konnte man nicht mehr zurückgeben. Und danach haben wir nochmal eine künstliche Befruchtung gemacht, das habe ich aber ja, eigentlich eher meinem Mann zuliebe gemacht, weil für mich war wie klar, dass das nicht funktionieren wird, weil halt meine Werte so schlecht waren. Und ja, dann bist du eigentlich am Ende angelangt von dem, was möglich ist, ne? Also in Deutschland oder in der Schweiz würde man dann eigentlich den Kinderwunsch quasi beenden, weil es keine Möglichkeiten mehr gibt. Und in Spanien oder auch in Dänemark ist halt die Eizellspende erlaubt. Das heißt, du wirst halt gematcht mit einer Frau, die ihre Eizellen spendet. Die machen das in Spanien zum Beispiel auch auf freiwilliger Basis. Also es ist kulturell so verankert, wie zum Beispiel das Blutspenden bei uns in der Schweiz oder Deutschland. Und dann ja, wird daraus halt die Zelle befruchtet und dann der Embryo zu dir zurückgegeben. Und daraus die Schwangerschaftsraten sind halt sehr hoch. Genau, und dann haben wir uns eigentlich für diesen Weg entschieden. Ja, so in der
Ja,
Kurzfassung.
cool. Das
Ja.
klingt wirklich nach einer sehr, sehr intensiven Reise. Auch, also ich, als du erzählt hast, habe echt Gänsehaut gehabt, weil ich's, also ich habe es ja zum Glück, muss ich leider sagen, ja nicht, also nicht erlebt, aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach mit dir auch unfassbar viel gemacht hat. Also wie hat dich das verändert, diese Erfahrung?
Ja, es ist halt sehr eindrücklich irgendwie für mich, weil ich war halt bevor wir so dieses Thema vom zweiten Kind geöffnet haben, sage ich mal, war ich halt ein unglaublich lebensfroher Mensch so. Wir haben auch ja unsere Jobs gekündigt, haben uns selbstständig gemacht. Wir waren fast 3 Jahre als digitale Nomaden unterwegs, auch während der Schwangerschaft von meinem Sohn, und haben uns halt so unser Traumleben, das halt dann war aufgebaut, und plötzlich kommt so eine Lebenssituation in dein Leben, wo du so denkst, so Moment mal, was passiert hier eigentlich? Also irgendwie du bist eigentlich total positiv oder voller Lebensfreude, aber wenn halt 2,5 Jahre Rückschläge auf dich einprasseln, irgendwann ja verändert das einem halt sehr. Also das ist auch das, was für mich in der Situation, und ich glaube, das erleben viele Frauen und auch viele Paare in der Kinderwunschzeit, egal ob es der erste Kinderwunsch oder der zweite, oder es gibt ja manchmal auch der dritte Kinderwunsch, wo es einfach nicht so easy funktioniert, die das erleben, dass man das Gefühl hat, es passiert einem so. Also so, ne, so das, was, also du hast das Gefühl, du kannst das, du gibst die Kontrolle komplett ab irgendwie, und es nützt halt nichts mehr in so einer Situation zu sagen, ja, ich denke jetzt halt ein bisschen positiv, und auch die stärkste Beziehung wird halt krass geprüft. Also du veränderst dich halt als Paar, als Frau, und du denkst so krass, ich bin eigentlich einfach gestartet, weil ich ein zweites Kind möchte, so wie das Millionen andere auch möchten, oder auch wenn es das erste Kind ist, ne?
Ja.
Und dann kommst du in so einen Kreislauf rein, wo du so denkst, du bist fremdgesteuert, ne? Also Kinderwunsch hat ganz viel mit Warten zu tun. Also von außen kann man sich das nicht vorstellen, aber wenn dir halt jemand sagt, okay, also das nächste Testresultat, das kommt jetzt in 9 Wochen.
Dann sind diese 9 Wochen wie 9 Jahre wahrscheinlich.
Ja, du denkst so, okay, 9 Wochen. Und dann hast du dieses Testresultat, und dann heißt es, okay, der nächste Termin machen wir jetzt in 3 Monaten. Das
Ja.
ist so, weißt du, so, ja, also es verändert einen sehr, und ich muss halt voll gucken. Also ich habe immer so das Gefühl, ich habe früher viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, und ich habe das Gefühl, ich wende es jetzt halt an.
Ah
Also
ja.
weißt du, so,
Okay.
ich muss halt jetzt wirklich diese Dinge auch, ich muss halt wirklich an mir arbeiten, dass ich mich nicht komplett verliere jetzt so. Also
Ja.
mich als Person, das auch eben, wie gesagt, als Paar und als Familie auch. Also wir haben ja auch einen Sohn, und du willst ja eigentlich eine gute Mama sein, aber ne, also es ist, ja, es macht sehr, sehr viel mit einem, ja.
Ja, du hast ja gerade schon ganz, ganz viel gesagt, ne? Wenn man, selbst wenn man ein wirklich starkes Paar ist, dass das einfach sehr stark auch auf diese Beziehung sich auswirkt. Wie war das bei euch? War dein Mann von Anfang an mit dabei oder hatte er vielleicht sogar diese Idee zur Eizellenspende? Also wie hat das dann im Endeffekt wirklich eure Paardynamik beeinflusst, dieses Thema?
Ja, also ich glaube, wir haben das Glück, dass wir haben uns später im Leben kennengelernt, also nach 35, und ich glaube, wir haben beide so unsere eigene Entwicklung halt voll durchgemacht. Das heißt, ich glaube, das fällt uns jetzt, also das, ja, das ist das Positive daran, dass wir halt sehr stark gestartet haben in diesen, ich nenne es jetzt mal Krisensituation. Weil ich glaube, sonst, ganz ehrlich, würden wir das nicht packen, wenn wir, ja, und bei uns war es so, dass er eigentlich von Anfang an eigentlich an meiner Seite war. Also es war jetzt nicht so, dass ich auch bei den Fehlgeburten die Termine alleine wahrgenommen habe. Das konnte ich irgendwann auch gar nicht mehr, weil ich von ein paar Arztterminen so traumatisiert war, dass ich nicht mehr alleine das machen konnte. Das heißt, er war eigentlich immer dabei. Und wir haben eigentlich das immer so Schritt für Schritt entschieden. Also wir haben immer gemeinsam die Entscheidung getroffen. Und Für mich war relativ schnell klar, dass eine Eizellspende für mich in Frage kommt. Und er hat da schon ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Aber nach der zweiten künstlichen Befruchtung, als halt das Resultat so schlecht war, war für ihn auch klar, dass wir das machen. Ja.
Ja. Und konntest du in der Zeit, wo es, also ich meine, klar, du musst ja durch die ganzen Prozeduren ja im Endeffekt durch, aber konntest du trotzdem irgendwie wahrnehmen, ob er sich in der Zeit auch mit verändert hat? Weil ich stelle mir das wirklich echt sehr, sehr herausfordernd vor, dass du, ne, du sagst ja selber, du musst aufpassen, dass du dich nicht verlierst, du bist selber irgendwie noch Mama, dann irgendwie Partnerschaft, dann habt ihr ja trotzdem noch euer Business auch noch nebenbei am Laufen. So, wie hat er diese ganze Zeit durchgestanden und wahrgenommen?
Ja, also er hat, ich glaube aber, also sagt er auch, dass er halt oft sehr hilflos war, weil als Frau hast du halt in diesem ganzen Thema noch die Hormone. Also das ist halt, gerade wenn du jetzt eine künstliche Befruchtung machst, bist du ja wirklich hormonbelastet. Das heißt, du veränderst dich halt auch als Person, ob du das jetzt willst oder nicht. Aber wenn du halt künstliche Hormone nimmst, dann, ja, wir wissen ja nur schon, jemand vielleicht vor der Periode, wenn man sagt, jetzt, ne, bin ich 3 Tage ein bisschen komisch drauf. Und da hast du halt 4, 5 Wochen, wo du halt so ein bisschen komisch drauf bist, ne? Und für ihn war das schon oft auch so, dass er halt hilflos war. Er konnte das aber auch gut verbalisieren, dass er mir oft gesagt hat, ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich, also wie ich dir helfen kann, so. Und wir konnten da immer sehr gut drüber reden. Aber klar, er hat auch, also diese Hilflosigkeit, glaube ich, ist für ihn oftmals sehr, sehr schlimm, weil ich halt auch, ne, gerade bei den Fehlgeburten, ich erlebe halt die Trauer ganz anders als er, weil ich es halt körperlich durchgemacht habe.
Ja.
Ich meine, jede Frau, die schon mal schwanger war, weiß halt, also ich weiß nicht, ab dem Moment, wo du halt auch so ein bisschen Schwangerschaftssymptome bekommst oder ein kleines Bäuchlein entwickelst, du bist halt schwanger, ne? Du bist ja nicht nur ein bisschen schwanger, sondern du bist halt schwanger. Und wenn
Ja.
du es dann plötzlich nicht mehr bist, dann für den Mann von außen ist das halt einfach, ja, traurig, aber halt körperlich erlebt er es ja nicht so. Und ich glaube, in vielen Situationen war er oder ja, ist er einfach hilflos. Und da hat er schon auch, es gab auch Phasen, wo er sich auch sehr zurückgezogen hat. Und wo wir einfach beide gemerkt haben, wir müssen unglaublich daran arbeiten, dass wir uns, dass das Paar, dass es uns als Paar noch gibt, ne? Also wir haben das dann auch so, ich würde sagen, ja, nach der Hälfte der Zeit, vielleicht so jetzt vor 1,5 Jahren, haben wir das wirklich auch eingeführt, dass wir darauf achten, dass wir verhältnismäßig relativ viel Paarzeit haben. Also, dass wir wirklich auch mal, ja, einen ganzen Tag zusammen Skifahren können oder ja, irgendwie, keine Ahnung, mal einen Wellness-Tag oder einfach auch mal nur ein Mittagessen so, ne? Einfach wir als Paar so,
Ja.
einfach so die kleinen Dinge im Alltag, wo man halt vorher viel eher gesagt hat, ja, komm, es braucht es jetzt nicht vielleicht. Also ich glaube, es braucht es eigentlich in jeder Beziehung,
Auf
ne? Aber gerade,
ich auf jeden Fall, ja.
ja, aber gerade wenn du halt auch ein kleineres Kind hast, dann ist es ja jedes Mal irgendeine Organisation. Und wir haben uns zum Beispiel auch entschieden, wann war das, letztes Jahr, dass wir unseren Sohn, wo wir eigentlich nie wollten, aber dass wir den mehr in Betreuung geben, weil wir einfach gemerkt haben, wir schaffen es sonst nicht als Paar. Wir brauchen diese Zeit einfach, wo wir nicht Eltern sind, sondern wo wir einfach Paar sind, ja. Oder auch
Ja.
zum Beispiel, wir haben mehr Unterstützung im Haushalt, weil ich einfach auch gesagt habe, ey, ich kann in der jetzigen Situation die Zeit, die mir quasi bleibt, jetzt neben Arbeiten und also neben unserem Business, neben unserem Sohn, ich will da nicht putzen, weil es ist so ein, also in so einer Krisensituation ist es halt so einfach, sich einfach ständig zurückzuziehen, auch in der Partnerschaft, ne? Also und ich habe wie so gemerkt, ich muss da auch Unterstützung annehmen, damit wir auch mal einfach uns hinsetzen können, und Kaffee trinken und mal reden, wie es uns eigentlich
Ja.
so geht. Also das
Ja.
ist halt viel wichtiger geworden.
Da sprichst du gerade so was Wertvolles an und ich glaube, da können sich ganz, ganz viele Mamas halt was von abschneiden und ich glaube, vielleicht war sogar dann genau diese Krisensituation, auch wenn sie natürlich nicht schön ist, Aber das, was euch ja dann sogar mehr zusammengeschweißt hat, oder? Also hast du das Gefühl, ihr seid sogar stärker als vorher?
Ja, ich habe immer so ein bisschen Zwiespalt mit diesem, mit dieser Formulierung, weil, also wir sind sicher, es hat uns schon mehr zusammengeschweißt. Aber es war halt auch sehr oft, also es war halt auch sehr oft grenzwertig so. Es hat uns auch teilweise sehr gespalten, wo ich manchmal so dachte, so, es hätte es eigentlich nicht gebraucht. Also weißt du, so, ja klar, es macht uns schon stärker, aber es ist halt, ja, manchmal denke ich mir so, wir hatten vorhin auch schon echt eine gute Beziehung. So. Es war jetzt für mich nicht so, dass ich das Gefühl gehabt habe, okay, wir müssen noch mega viel lernen als Paar, aber ja, offenbar ist es anders. Also ja, es hat uns schon näher zusammengebracht. Ich glaube auch, was wir sehr gelernt haben und was sicherlich eine wertvolle Kompetenz ist, also auch Paar, ist halt Prioritäten zu setzen für sich als Paar.
Ja,
Also halt
total.
nicht
Also
zu
es
warten, bis das nächste Mal irgendwie mal eine Möglichkeit ist, was gemeinsam zu machen, sondern wir müssen das machen, weil sonst geht die Partnerschaft kaputt.
Ja, und das würde ich auch wirklich, also auch für alle Eltern genauso stehen lassen. Und wir hatten auch mal eine Podcast-Folge darüber, wo wir nämlich auch gesagt haben, du musst dich als Paar priorisieren, weil sonst
Ja, genau.
verlierst du dich einfach in
Ja,
diesem ganzen
ja.
Alltag. Also jeder, der Mama oder Papa ist, der weiß ganz genau einfach, wie voll so ein Familienalltag ist. Und gerade wenn die Kinder noch so, so klein sind und einfach viel Betreuung brauchen, viel Aufmerksamkeit brauchen, da ist der Tag dann einfach weg. Und ich finde das so, ich glaube, was du vorhin gesagt hast, ne? Du hast gesagt, du hast dann auch angefangen, die Hilfe anzunehmen. Und ich glaube, das ist nämlich auch ein Thema, was einfach ganz viele Frauen und Mamas gar nicht gut können. Und als ich angefangen habe, auch mehr für mich einzustehen und zu sagen, okay, ich hole mir jetzt auch mal Hilfe, weil tatsächlich, wir wohnen ja hier auch auf so einer eher Hofgemeinschaft. Es sind tatsächlich auch Personen da, die mal mit einspringen können. Und ich glaube, ganz viele haben immer im Kopf, ich muss das alles alleine hinkriegen. Und man ist so mehr in dieser Kleinfamilienbubble heutzutage. Ne? Früher war das ja total normal, dass ganz viele Tanten und Onkels und Omas und Opas irgendwie da waren und mit bei der Kindererziehung auch tatsächlich unterstützen konnten. Und heutzutage ist es ja wirklich so, dass man immer denkt, okay, irgendwie müssen wir das hier jetzt alleine schaffen. Und dieses Thema von die Partnerschaft wirklich mal an oberster Stelle zu setzen und nicht die so Hauptsache den Kindern geht's gut. Nee, so wenn es dir als Paar nicht gut geht, dann ist es auch schwierig, dass du gut für dein Kind sorgen kannst. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich ja ein sehr, 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 sehr wertvoller Schlüssel, wenn man das macht. Ja. G
Ja, also
gab es
Hilfe annehmen habe ich wirklich gelernt, auch gerade was die Betreuung von meinem Sohn anbelangt. Früher habe ich immer so gedacht, wenn jetzt die Mutter von meinem Mann, das ist eine wichtige Bezugsperson von uns, wenn sie gesagt hat, so ganz spontan, so du, ich hätte morgen Zeit, ich könnte kommen, dann würde ich ihn den ganzen Nachmittag nehmen. Dann habe ich früher gesagt, oh, ich weiß nicht und so, dann ist er schon wieder weg und so. Und jetzt sage ich, ja, komm. Und Limin, weißt du,
Boah,
weil
wie
ich
mega,
weiß, ihm
also
geht es
mega,
ja
ich würde,
eigentlich gut.
ja, ich würde mir wünschen, ich hätte so Leute, die sagen, ich habe Zeit, ich nehme eure Kinder. Also
Ja.
das ist ja richtig Jackpot.
Ja, voll.
Richtig gut.
Ja.
Ja. Gab es auch Momente, wo du gezweifelt hast oder wo ihr gedacht habt, okay, das, was gerade alles auf uns einströmt, so diese ganze große Situation, wir packen das nicht?
Ja, die gab es und die gibt es immer. Also ich würde sagen, da stecken wir gerade mittendrin. Ich glaube jetzt, also wir warten jetzt seit 9 Wochen, dass die Spenderin gefunden wird. Und das ist vor allem für mich jetzt eine ganz schwierige Zeit, weil es hat irgendwie nochmal sehr viele Themen auch so triggert. So, warum erlebe ich das? Werde ich überhaupt nochmal schwanger? Klappt es überhaupt? So, und auch wie groß ist der Preis, den wir zahlen im Sinne von ja, so wie lange packen wir das noch, so den Weg zu gehen? Und also da hatten wir so in den letzten Wochen schon Momente, wo wir echt auch für uns besprechen mussten, okay, was können wir noch in Kauf nehmen? Also weil in diesem Prozedere steht halt immer ein bisschen dein Leben halt so ein bisschen still. Und wir sind jetzt schon sehr lang in dem Zustand. Und ja, also die Momente gibt es absolut, wo wir uns natürlich, bei uns ist es weniger, dass wir denken, wir schaffen es als Paar nicht, weil wir wissen, dass wir es als Paar schaffen. Oder es ist mehr so die Frage, so wie lange halten wir es dann mit dem zweiten Kinderwunsch noch durch, so. Obwohl wir eigentlich für uns wirklich das so stark fühlen, dass es ein zweites Kind geben wird, aber irgendwann musst du dir schon überlegen, okay, was ist jetzt der Preis, ne, dafür? Also, weil eben die Beziehung, die leidet drunter. Und es ist halt auch, ne, wenn es einem als Frau emotional nicht gut geht, wegen einem so, ich sag mal, tiefen Thema, dann bist du ja automatisch auch nicht die von Lebensfreude erfüllte Partnerin. Also das merke ich halt auch sehr, ne? Also klar, du hast deine Liebe, also ich habe meine Liebe für meinen Mann und daran ändert sich auch nicht, aber es sind so die kleinen Dinge im Alltag, ne? Dass du vielleicht abends nach der Einschlafbegleitung sagst, komm, wir machen eine Flasche Wein auf, so. Wo ich halt eher mich in die Arbeit verkrieche und mich hinsetze und irgendwie noch 2 Stunden arbeite, anstatt dass ich jetzt für die Partnerschaft das mache, so. Also das ist halt, und das wird, wenn das halt immer mehr wird, das eben, dann irgendwann wird es halt schwierig, weil die Partnerschaft, das weiß ich auch mittlerweile, so, du musst die halt auch pflegen. Nur weil du dich grundsätzlich liebst und eigentlich total matcht, funktioniert das halt nicht einfach so. Das ist, glaube ich, so eine Illusion, ne? Also,
Total.
dass man denkt, ja, das passt jetzt. Aber ja.
Ja, und dass man auch immer davon ausgeht, das ist ja ganz oft so, man kommt zusammen und dann hat man diese Erwartung, ja, dann muss es ja laufen. Weil am
Ja,
Anfang läuft es ja
genau.
super, ne, in dieser
Ja.
Honeymoon-Phase und man hat diese Erwartung, dass es das so weitergeht. Aber nee, man muss, natürlich muss man auch an der Partnerschaft immer weiter, also arbeiten klingt immer so anstrengend, aber im Prinzip ist es das. Oder halt, wie wir vorhin gesagt haben, diese Prioritäten füreinander setzen. Aber wie, also wie geht ihr damit mit um, jetzt mit dieser schwierigen Zeit?
Also was wir gemerkt haben, dass wir können nicht einfach so die Tage vor sich hin plätschern lassen. Also wir haben gemerkt, wir müssen, wenn es so ganz schwierig wird, oder wir machen das jetzt eigentlich schon seit circa einem Jahr, dass wir immer am Sonntag unsere Woche planen, so ganz akribisch, also auch mit Essensplan und allem drum und dran, damit wir möglichst wenig zusätzlichen Stress noch haben während der Woche. Und halt auch unsere Freiräume. Also ich habe halt auch für mich gemerkt in der aktuellen Situation, es muss halt mir zuerst jeweils gut gehen. Ich kann halt nicht, zum Beispiel jetzt heute Abend haben wir so ein Date Night, da gehen wir zusammen in Wellness und Sauna, das tut uns immer mega gut. Aber ich muss halt vorher auch noch ein paar Stunden für mich alleine haben, was ich vorhin nicht gebraucht hätte. Ne? Vorhin hätte ich einfach durchgepowert bis irgendwie 16 Uhr und dann Kind abgegeben und gesagt, okay, und jetzt haben wir Date Night und alles ist cool. Und das kann ich halt nicht mehr. Und da haben wir einfach gemerkt, dass eigentlich der Umgang in so ganz schwierigen Situationen für uns so ganz viel, es tönt so unsexy, ne? So ganz viel Planung auch braucht. Es ist so, Planung ist eigentlich was. Ja, was Männliches oder so, wo man sich denkt, ja, warum soll das jetzt zu einer Lösung führen? Aber wir haben gemerkt, dass uns das in schwierigen Situationen sehr, sehr hilft. Wenn wir halt genau wissen, okay, eben heute machen wir als Paar etwas, da ist unsere Zeit für Sport, da ist unsere Zeit für Arbeiten, weil wir auch gegenseitig dann sagen können, hey, oder mein Mann sagt dann manchmal zu mir, hey, du hast heute 8 Stunden gearbeitet, jetzt ist Feierabend, so, ne? Jetzt ist Familienzeit.
Ja, aber auch voll
Also
schön, weil es klingt ja so, als ob er auch so ein bisschen auf dich halt, also auf dich und dein
ja, auf jeden Fall,
Wohlergehen halt
ja.
achtet, ne?
Ja, auf jeden Fall. Oder auch, wenn wir halt so die Planung machen, dann sagt er halt von sich aus so, du hast 3 Tage jetzt keine Zeit für dich eigentlich geplant, das müssen wir ändern, so, das kommt nicht, das funktioniert nicht im Moment. Und das sind so simple Sachen im Alltag, wo ich gemerkt habe, dass das unglaublich viel bringt, wenn es ganz schwierig ist.
Ja, aber richtig, aber es klingt richtig, richtig schön, dass ihr das so wirklich lebt.
Ja. Ja,
Also
also das
das
kann ich
heißt.
auch jeder Partnerschaft nur raten, dass man, also das habe ich so gemerkt, so bevor man irgendwie die tiefen Gespräche führt, muss irgendwie erstmal der Alltag ein bisschen Struktur annehmen. Sonst verliert man sich einfach mal primär in diesem Alltag auch, ne? Also es gibt ja immer was zu putzen und einzukaufen und zu entsorgen und Wäsche zu machen und ja, kann man sich halt konstant mit dem beschäftigen auch.
Ja, total. Also gerade wenn man Familie hat, dann
Ja.
immer. Aber das heißt, euer Alltag hat sich jetzt auch sehr verändert, seitdem ihr auf diese Eizellenspenderin wartet?
Es war eigentlich, seit wir in die erste künstliche Befruchtung gestartet sind, weil mein Mann hat sich da auch sehr ausgetauscht mit anderen betroffenen Männern und die haben ihm halt auch gesagt, hey, hör mal zu, das ist nicht eine einfache Zeit für euch, für deine Frau nicht und vor allem auch für euch als Paar nicht. Weil man muss das ja auch schon, also ne, Kinderwunsch hat halt sehr viel mit Kontrolle zu tun. Entweder am Anfang, ne, kontrollierst du noch alles ein bisschen selber, aber sobald du in die Reproduktionsmedizin kommst, dann geht es ja nur noch um Daten und Zeiten und ne, also auch so dein ganzes Intimleben verändert sich ja, ne? Wenn dir ein Arzt sagt, okay, jetzt die nächsten 6 Tage dürfen Sie keinen Sex haben. Wenn Sie Sex haben wollen, dann wären da noch 2 Tage, weil nachher sind Sie so stimuliert, da geht es dann wieder nicht. Und nach der Punktion darfst du auch sie. Also, es ist, ne? Also das ist ja, das verändert ja dein Paarleben so krass. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir darauf reagieren müssen als Paar. Also eben, dass wir den Alltag anpassen müssen, dass wir auch viel mehr Freiraum einplanen müssen für uns alleine, aber auch zusammen. Also mein Mann hat jetzt auch seine Tage, wo er, wir verarbeiten viel über den Sport und wo er zum Beispiel den ganzen Tag auf den Berg geht oder auch jetzt, wenn es schöner wird, biken geht, wo wir einfach gemerkt haben, wir müssen so auf Alltagsebene viel anpassen, damit wir ja, damit es dann auch die Momente gibt, wo man vielleicht ein sehr gutes Gespräch führen kann oder auch einfach diese Nähe wieder spüren kann. So, ja.
Ja, aber hat sich dann jetzt so eure Nähe zueinander auch dann wieder verändert, nachdem ihr dieses Prozedere mit den künstlichen Befruchtungen hinter euch hattet und dann jetzt dieses
Ja.
neue Warten?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was halt schon, also ich glaube, was schon gerade so in der Partnerschaft, in der Nähe halt schon eine Rolle spielt, so dieses früher, ja, ich meine, das kennst du vielleicht, ne? In der Familienplanungszeit war halt auch, schwingt das immer so ein bisschen mit auch, ne? So, ja, vielleicht wirst du jetzt schwanger oder so. Und das war jetzt für uns schon auch nochmal so, das hat auch viel Trauerarbeit nochmal gebraucht, so das natürliche Schwangerwerden auch loszulassen, so, ne, diesen Zauber, so, ne, auch so im ganzen intimen Miteinander, so, ja, vielleicht klappt es ja doch noch so, das ist halt jetzt weg,
Ja.
es klappt halt, also es könnte schon klappen, aber es wird halt wieder eine Fehlgeburt werden, und das hat sich schon auch noch mal sehr, also da mussten wir schon auch mal noch sehr miteinander auch, ja, einfach lernen, umzugehen. Also eben, es sind so, als Paar in dieser Zeit hast du von aller Ze auf Sa Seiten so immer wieder so ein Ping-Pong, das halt einprasselt, so, das ist ja auch nicht ganz einfach, ne?
Ja.
So, ah, jetzt kommt die nächste Herausforderung, so. Ja.
Ja,
Ja.
wie du am Anfang gesagt hast, ne, so jetzt musst du Persönlichkeitsentwicklung leben. Es bleibt eigentlich gar
Genau.
keine andere Wahl mehr.
Ja.
Ja.
Ja, ich glaube tatsächlich, sonst würde man sich wahrscheinlich irgendwann wird es zur Trennung kommen. Ja.
Ja, es ist echt. Oh. Also, wenn du so erzählst, also es geht mir auch echt total nahe, weil ich, ja, ich, man kann es sich halt nicht. Also vorstellen, weißt du, weil dieses, also du erzählst und es löst sogar Gefühle in mir aus, obwohl ich diese Erfahrung nicht gemacht habe. So, das
Ja,
finde ich
ja.
echt,
Ja.
ja, irgendwie so beeindruckend, aber jetzt nicht, also im positiven Sinne, sondern das ist so, es
Ja.
ist krass, wie mich das halt echt catcht und also vorher, als wir ja mal vorher gesprochen haben, habe ich dir auch schon mal gesagt, das ist so, ich bin ja selber zweimal also sofort schwanger geworden. Es war ja, ich hatte auch wirklich problemlose Schwangerschaften. Und wenn ich dann solche Geschichten höre, fühlt man sich schon echt schlecht, weil es ja einfach so viele Frauen mittlerweile betrifft. Und deswegen finde ich das auch so schön, dass du das jetzt ja auf Instagram auch so öffentlich machst, ne? Wie hat sich das für dich jetzt verändert, seitdem du darüber sprichst? Ist das für dich auch so eine Art einfach Verarbeitung, dass du da einfach jetzt auch öffentlich deine Geschichte teilen kannst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch gemerkt, dass es ne, so komisch das tönt, aber ich kann über Instagram eigentlich noch viel offener über diese Themen sprechen. Vor allem auch so, ich sage jetzt mal so in der Caption drücke ich halt viel, verarbeite ich auch viel, weil wenn du dich mit deiner Freundin auf einen Kaffee triffst, dann, also ich, ne, und sie fragt, und wie geht's? Und dann denke ich mal halt manchmal so, soll ich jetzt anfangen? Also weißt du, soll ich jetzt wirklich sagen, wie es mir geht gerade
Ist das
mit
dieses
all
ehrlich
diesen?
gemeinte, wie geht's dir?
Genau, und man
Ja.
sagt dann halt oft so, ja, es geht. Also ne, jetzt, oder Freundin, ne, bei meinen richtigen, so engsten Freundinnen, da kann ich seit 2 Jahren sagen, wie es geht. Aber es ist halt echt, das wurde mir so bewusst, so wenn du in so einer Lebenssituation steckst, dass es halt. Du willst ja auch nicht immer die sein, wo sagt, du, es geht mir nicht besser. Im Gegenteil, es ist jetzt wieder das passiert und es geht mir jetzt eigentlich schlechter. Und auf Social Media ist halt für mich mittlerweile so ein Raum, wo ich einfach wirklich alles sagen kann. Ich spreche alles an. Und die Resonanz, ich wusste ja nicht, was passiert, ne? Ich dachte am Anfang, ich kriege voll den Shitstorm, weil ich ja auch schon jetzt mittlerweile, also ich habe ja mit 39 angefangen fürs zweite Kind, aber jetzt bin ich halt über 40 und ich dachte so, ja, das kommt voll der Shitstorm. Aber es ist halt das Gegenteil passiert. Also ich kriege halt jeden Tag so viele Nachrichten von Frauen, wo sagen, danke, dass du meinen Gefühlen Worte gibst. So, ich fühle das, was du sagst. So, das bin ich. Und es macht nicht die Situation einfacher. Ich denke mir auch manchmal so, boah, ich will nicht eigentlich ständig über dieses Leid sprechen, aber ich habe halt gemerkt, so, wenn du einfach Dinge aussprichst, es macht was auch in deinem Körper, ne? Du trägst es halt nicht mehr einfach so mit dir, sondern du gibst dem Ganzen irgendwie Worte und dann ist manchmal auch so ein bisschen dann wie gut. Also ich habe so gemerkt, ich habe jetzt so viel über meine Fehlgeburten gesprochen, dass da irgendwie auch ein totaler Frieden eingekehrt ist, weil ich einfach auch viele Gespräche mit Betroffenen geführt habe und jetzt, ja, also es ist schon, für mich ist es schon auch ein Teil der Verarbeitung, ja. Plus, was halt auch für mich wichtig ist, wenn dieses zweite Kind dann irgendwann auf der Welt ist und vielleicht auch ein bisschen älter, dann, ja, dann hat es auch die Chance zu sehen, ja, wie es mir damals ging, überhaupt nicht zum sagen, guck mal, was wir alles durchmachen mussten für dich, aber das Thema Eizellspende ist ja auch fürs Kind ein relevantes Thema, also ein sehr relevantes Thema und auch die Entscheidung, warum wählen, also haben wir uns jetzt für eine anonyme Spende entschieden und nicht für eine offene Spende und so weiter und ich hoffe auch, dass mein Kind dann wie sieht, was für Gefühle ich damals hatte, weil man vergisst das ja auch, ne, also ich irgendwann sagt man, ja, es war eine schwierige Zeit, aber ich stelle mir halt vor, dass also für mich ist es wie so ein bisschen auch ein Tagebuch irgendwie von dieser Zeit jetzt. Ja.
Ja, richtig schön. Und mit allem, was du ja jetzt schon durchgemacht hast, was ist so der Kern, was du wirklich dann über dich in dieser Zeit gelernt hast?
Ja, es ist schwierig. Manchmal. Ja, manchmal sträube ich mich ein bisschen dagegen, weil weil ich das manchmal vielleicht auch gar nicht so selber sehe. Also, was für mich ein ganz wichtiges Thema ist, ich glaube, ich wurde schon empathischer irgendwie. Also, ne, so früher war ich eher so der Mensch, so only positiv und du musst einfach ein gutes Mindset haben, dann ist dein Leben super und konzentriere dich jetzt mal auf das, was du haben willst und weißt du, so in dieser Art, ich war halt sehr da ausgeprägt und hatte das Gefühl, so ja, it's only the mindset, so es war so ein bisschen Teil damals und ja, jetzt auch, wenn ich in ein Gespräch komme mit anderen Menschen, die einfach eine schwierige Lebenslage durchleben, egal was das ist, dann habe ich einfach mehr Verständnis dafür, wie sie sich fühlen. Gar nicht, auch sehr ohne Wertung, ne? Also auch manchmal, das kennst du vielleicht auch, dass du jemanden triffst und der erzählt dir was und dann denkst du so, ja, hättest du halt mal das machen müssen oder
Ja,
müsstest, da ist ja
ach.
klar, dass jetzt das passiert, ne, oder so.
Ja.
Und da wurde ich viel feinfühliger, dass ich einfach denke so, hey, ja, ne, so, ich sehe dich. Gar nicht so mein Mitgefühl im Sinne von, ich leide jetzt mit dir mit, sondern ich sehe dich so. Und ich habe auch gewisse Menschen, wo ich anders reagiere, wo ich sage, hey, du kannst mir auch zum 100. Mal sagen, es ist gerade schwierig, du musst dich nicht verstellen vor mir. Weil ich
Ja.
habe selber erlebt oder ich erlebe es nach wie vor, wie wertvoll das ist. Also es sind
Ja.
so, ja, ich habe, es sind so viele kleine Dinge, wo ich einfach merke, so, oh, ja, da habe ich mich verändert. So, ich mehr Mitgefühl oder mehr, ja, das einfach verstehen zu können, wie es einem anderen Menschen auch geht. Und auch dieses, ja, wie soll ich das sagen? Einfach auch jemanden wirklich zu sehen, ohne, du musst jetzt das noch machen, ohne Ratschläge. Ich habe so viele Ratschläge bekommen in den letzten 3 Jahren, wo ich so denke, so, nein, es hilft mir jetzt gerade nicht, wenn du mir sagst, ich soll weniger Zucker essen. Weißt
Ja,
du, so
ja.
sind so kleine Dinge, wo man irgendwie, glaube ich, im Zusammenleben manchmal sich gar nicht bewusst ist, was das beim anderen auslöst. Und da habe ich mich sicher als Person noch mal sehr entwickelt. Ja.
Ja, richtig schön. Also ich kenne das alles nur zu gut, was du gerade gesagt hast, diese Ratschläge von außen, wo man sich immer so denkt, in so einer, gerade in solchen Situationen, wenn es einem irgendwie auch
Ja.
nicht gut geht, wo man sich so denkt, ja, okay, es ist genau das, was ich jetzt irgendwie nicht brauche und auch generell diese ungefragten Ratschläge. Ich glaube, das ist auch irgendwie so voll das menschliche Ding. Und ich finde es wirklich spannend, weil ich mich gerade so ein bisschen dabei selber reflektiert habe. Und ich glaube, es ist wirklich so, wenn man so eine harte Zeit durchmacht, also ich habe ja eine andere harte Zeit durchgemacht, dass man auf einmal innerlich so ruhig wird. Das habe ich manchmal das Gefühl, dass ich innerlich so, ja, so mehr bei mir bin. Und nicht mehr so schnell in, ne, dieses Lösungdenken, Ratschläge geben oder bewerten. Also wir sind ja auch super schnell immer im Bewerten. Und wie du ja gerade gesagt hast, ich musste auch so schmunzeln, so ja, schnellen Mindset-Spruch und dann läuft das alles wieder und dann merkt man so, nee, nee, wenn es wirklich, wirklich drauf ankommt, wenn du wirklich gerade kurz vorm eigenen Kollaps bist, dann ist es nicht nur Mindset. So, es funktioniert dann nicht. Und ist es auch, gerade im Vorgespräch hast du auch gesagt, du hast ja auch einen eigenen Podcast, Mindset and More. Ist es auch, wie sich so dann dein Podcast verändert hat? War es vorher so? Okay, it's all about the mindset.
Also da muss ich manchmal auch so zurück, also muss ich auch schmunzeln, wenn ich so zurückspule und dann irgendwie so 3 Tipps, um positiv durch den Tag zu gehen, dann denke ich mir so, habe ich das jemals gesagt? Also weißt du, klar, das funktioniert vielleicht schon, aber es ist auch so krass, so der Verlauf eben, ja, ich mittlerweile spreche ich auch sehr einfach viel über meine Emotionen und habe auch ja auch gelernt, wie wichtig das ist, das einfach anzunehmen. Und die Folgen dann im Podcast finde ich auch sehr, sehr interessant, wenn man so ein bisschen zurückspult. Ja,
Ja,
genau.
da sieht man dann eigentlich so seine persönliche Reise mehr, ne?
Ja, genau.
Ja, richtig schön. Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage für dich. Wenn du an dein früheres Ich denkst und mit deiner ganzen Erfahrung, die du jetzt gemacht hast und alles, was du über dich und das Leben gelernt hast, was würdest du deinem früheren Ich zum Thema Beziehung mitgeben?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ich würde meinem früheren Ich mitgeben, dass diese starke Kraft in einer Beziehung, auch die sehr große Liebe, dass man das nicht als selbstverständlich ansieht. Also, dass das etwas ist, das es zu schätzen gibt.
Ja.
Ja, also so, ja, und auch, dass die Beziehung wirklich auch ein Anker ist, wenn man sie zum Anker macht in der Krise. Ja, man muss sich dafür entscheiden und dann auch, ja, dementsprechend das Seil runterlassen und auch, ne, so den Anker draus machen. Aber die Beziehung kann wirklich auch ein Anker sein.
Ja, richtig, richtig schön. Und ich wünsche euch natürlich, dass euer zweiter Kinderwunsch erfüllt wird, dass das alles gut geht. Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier so offen und ehrlich gesprochen hast. Wenn ihr Claudias Weg weiter verfolgen wollt, dann guckt in die Shownotes. Da verlinke ich euch Claudias Instagram-Kanal und auch den Podcast. Da sprichst du ja auch sehr
Ja.
offen gerade über deine Reise.
Ja.
Genau. Dann hören wir uns wieder in 2 Wochen.